Trutz Fries, der Entwickler und Betreiber des Tools Amalytics, was er seit über 10 Jahren eins der ersten Tools für Amazon-Seller und Vendoren, was am Markt vorhanden war, der mittlerweile wahrscheinlich vielen bekannt ist als der KI-Experte, Vorreiter. Wer ihm auf LinkedIn folgt, dem wird das aufgefallen sein, wie früher da in der Tiefe sich mit dem Thema beschäftigt hat und auch tollen Content dazu immer wieder raushaut. So, und diese Woche in der Serie, in der ich versuche, alle Tool-Anbieter einmal zu Wort kommen zu lassen und vor allem die Vor- und Nachteile der einzelnen Tools rauszuarbeiten, starten wir mit Trutz und Amalytics. Und jetzt kommt das Intro, dann geht's los. Viel Spaß mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu Handelsrouten 2.0, dem E-Commerce-Podcast für Markenhersteller und Amazon-Vendoren. Diese Woche mit allem zum Tool Amalytics mit meinem Gast Trutz Fries. Ja, schön, dass du da bist, Trutz. Ich hoffe, ich habe das richtig vorgestellt. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Witzigerweise habe ich dich damals als Kongressveranstalter noch als der erste Kontakt, den wir hatten, da warst du Kongressveranstalter. Und hattest aber auch schon so ein Tool im Anschlag, was vor allem für Seller war. Das weiß ich noch genau. Und dann kamen Vendoren, die haben ganz andere Anforderungen. Und das ist jetzt, glaube ich, schon über 10 Jahre her. So, also schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
Ja, Frank, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin noch ein bisschen leicht gerötet von dem netten Intro, was du gegeben hast. Mir geht's gut, gerade 51 geworden. Und ja, mache seit 10 Jahren immer noch das Gleiche, so wie du mich kennengelernt hast, baue ein Tool. Habe in der Tat auch mal angefangen, oder nicht angefangen, habe in der Tat auch mal 3 Kongresse organisiert. Ich glaube, da haben wir jetzt also ein bisschen
die Rollen getauscht. Ja, genau. Wir haben die Rolle.
Ja, ein Tool habe ich noch nicht gemacht. Setcon mit den Private Label Journey Days, das habe ich ja damals noch gemacht mit den Leuten von Private Label Journey. Und dann nochmal die AMZ-Con in Bonn das letzte Mal. Denn das ist auch aus der Idee entstanden, okay, jetzt gibt es ja irgendwie hoffentlich bald ein Amazon-Tool, was ich dann gerade am Entwickeln war. Und als wir so am Entwickeln waren, habe ich mir halt überlegt, wie kann man das denn eigentlich bekannt machen und gibt es eigentlich schon Konferenzen irgendwie so? Ich kam ja so ein bisschen aus der SEO-Szene, und da gibt es ja schon diverse Konferenzen zu dem Bereich, aber zu Amazon gab es damals nichts. Und aus der Idee, ich kürze es jetzt mal ab, ist dann halt die Idee entstanden, ja gut, dann müssen wir halt eine eigene Konferenz machen, wenn es nichts gibt. Und so ist damals dann die AMZ-Con entstanden. Und die haben wir dann 3-mal gemacht, bis ich gemerkt habe, ich glaube, das wird mir dann doch zu anstrengend. Und dann haben wir es auch wieder aufgehört. Aber es war eine tolle Zeit, war sehr spannend und habe ich sehr viel gelernt über die Branche und auch vor allem als das Wichtigste, so wie bei dir, habe Leute kennengelernt. Ne? Und das hat natürlich jetzt bis heute eigentlich geholfen, sich da in der Szene zu bewegen.
Ja. Ja, ich weiß auch noch, wir haben uns auch auf einer Veranstaltung, da hast du einen Vortrag gehalten, weil du hast das Amazon Marketplace Buch geschrieben. Du bist ja auch noch Buchautor.
Ja, stimmt.
Und hattest dann einen Vortrag, ich glaube, von, ja, ist ja egal, wo es war, ich glaube, es war in Düsseldorf irgendwo. Und hast dann das Tool gezeigt und ich habe gedacht, wow, was für ein breites Wissen. Aber wie bist du dann, wenn du das ganze Wissen zum Thema Marketplace, zum Thema Amazon hattest, so ein Kongress, als Unternehmer auch Kongress veranstaltest, wie bist du auf die Idee gekommen, ein Tool zu bauen? Warum ein Tool?
Da muss ich ein bisschen ausholen, glaube ich. Und die Story ist auch ganz witzig eigentlich, denn ich war damals 39 und war eigentlich im klassischen Angestelltenverhältnis, war Geschäftsführer damals noch von Les Mills, das ist eine Fitnessfirma aus Neuseeland. Ja, Body Pump, wer es kennt. Und gibt es auch heute noch, auch noch sehr erfolgreich.
Ich habe ja Fitstore.de betrieben, da waren wir fast nebeneinander.
Ja, ich habe die verkauft. Damals war ich auch noch deutlich fitter. Aber ich war so 39 und ich dachte mir, also ich wollte mich nochmal selbstständig machen, wusste aber eigentlich nicht genau womit und damals war Amalytics auch kein Thema, aber ich habe dann trotzdem den Schritt gemacht und gesagt, so mit 39, ich probiere es jetzt einfach, habe dann dort gekündigt und dann erstmal überlegt, was will ich eigentlich machen. Und da ist mir plötzlich mein Schwager über den Weg gelaufen und der hat gesagt, du Trutz, weißt du, was ich jetzt mache? Ich verkaufe jetzt auf Amazon. Was machst du? Und er sagt, ja, ich mache jetzt hier so einen Kurs und dann verkaufe ich eigene Produkte auf Amazon. Ja nicht. Und wenn man dann einmal diese Tür aufgestoßen hat und da in dieses Universum reinguckt, das erinnert sich vielleicht auch noch daran, Damals war halt dann die Welle aus den USA, schwappte rüber, jeder wollte FBA-Seller werden. Und dann dachte ich mir, ach, das ist ja spannend. Das ist ja so ähnlich wie damals bei eBay, als jeder irgendwie eBay-Power-Seller werden wollte. Mhm. Bücher etc. Und da habe ich mir überlegt, okay, gibt es denn da schon Tools? Ja? Und damals gab es schon Tools, nämlich Marketplace, Analytics. Damals hießen, oder später hießen die dann ja Sellix, aber viel mehr gab es da auch nicht. Und dann habe ich überlegt, mache ich da irgendwas? Und dann dachte ich mir, ja komm, dann baust du vielleicht mal so einen Prototypen, habe mir einen Entwickler auf Upwork gesucht. Ja, und long story short, daraus ist dann irgendwann Analytics geworden. Aus dieser Welle, dass plötzlich jeder Seller werden wollte.
Ja.
Und versucht da so ein bisschen Transparenz reinzubringen. Ja, und so ist das Ganze damals gestartet.
Ja, das weiß ich auch noch. Damals hat man gesagt, in solchen Phasen werden vor allem die, oder bei Goldrausch werden die Siebe und Pfannen verkaufen und die Schaufeln. Das ist das eigentliche Goldgeschäft. Das weiß ich, hat man damals gesagt. Weiß ich noch ganz genau. Da hatte ich meinen Shop gerade verkauft und plötzlich kamen diese ganzen Amazon First Seller da auf. Ja. Spannend. Ja, und dann Analytics, ja genau, Sellix gab's und ich glaube, der Michael hatte Amalyze schon da auch parallel, ne? Das sind die Tools, die mir aufgefallen sind. Was war deine Positionierung mit Analytics? Was konnte das, was die anderen beiden, was waren wahrscheinlich die beiden, ne, nicht hatten oder nicht konnten?
Ja, das ist eine gute Frage. Genau, Amalyze habe ich auch erst später wahrgenommen, da weiß ich noch wie heute, war ich auf dem Kongress und plötzlich sehe ich dann den Michael und dann stellt er so ein Tool davor, dort. Nicht. Dann heißt das auch noch so ähnlich wie bei uns.
Ja.
Ich glaube, angefangen haben wir damals, also das allererste Feature war, oder die Idee, die wir hatten, war so ein bisschen die Bestseller-Daten auszuwerten und das ein bisschen transparenter zu machen, durchsuchbar zu machen, dass man da sich überlegen kann, was könnte denn die nächste Nische sein. Das haben wir ein paar Leuten gezeigt, das fanden die auch ganz witzig. Aber die haben natürlich dann uns alle dann sofort mit Sellix verglichen und gesagt, hier, aber da habe ich ja noch Inventory-Tracking. Und dann haben wir gemerkt, ja, okay, wenn wir da jetzt irgendwie einen Blumentopf gewinnen wollen, dann müssen wir schon so ein, ja, so verschiedene Dimensionen abbilden. Also haben wir versucht, erstmal zu gucken, was bietet Marketplace Analytics an? Können wir das besser abbilden? Und dann weiß ich auch noch, wie heute, dass eine Frau mal irgendwann zu mir kam und sagte, hey, wir nutzen ja auch euer Tool. Und aber eine Funktion finde ich ja super und das ist eure Alert-Funktion, also eure Hinweisfunktion. Denn wir haben halt relativ früh angefangen, so Hinweise einzubauen. Wenn dann, dann das. Ja? Also wenn dein Produkt irgendwie nicht mehr aufrufbar ist, dann gib mir eine E-Mail. Oder wenn die Buybox weg ist, dann schick mir eine Nachricht. Und da haben wir, glaube ich, zum ersten Mal einen Nerv getroffen. Denn das Feature kam, glaube ich, relativ gut an. Und ansonsten haben wir aber eigentlich schon relativ früh versucht, so die verschiedenen Bereiche für Seller damals abzudecken. Sei es die Performance-Ansicht, wie viel Umsatz habe ich denn gemacht, versus Vorwoche, was hat gut geklappt, was nicht. Die Verfügbarkeitsansicht, also wie viel Lagerbestand habe ich eigentlich, wie lange reicht denn der noch, wann muss ich da wieder was hinschicken, wo habe ich vielleicht auch zu viel liegen, wo droht eine Lagergebühr. Also so haben wir versucht, so ein bisschen verschiedene Bereiche anzudocken und auch ein Thema war so ein bisschen Content-Überwachung, wo wir halt dann auch geguckt haben, ist denn der Titel noch so, wie es sein sollte oder halt auch nicht. So, das waren, glaube ich, so die ersten Features, mit denen wir an den Markt gegangen sind und damals gab es in der Tat noch nicht so viel. Ja, und irgendwie haben wir das irgendwie dann noch geschafft, da Kunden zu gewinnen.
Ja, das waren ja am Anfang vor allem Seller, ne? Also Marketplace, dann kamen irgendwann wahrscheinlich Vendoren, also ich weiß das auf Vendorenseite, irgendwann, als das Bewusstsein, dass man, dass Amazon nicht einfach ein Kunde ist, sondern auch ein Marktplatz, das ist ja auch so ab bei den ersten wahrscheinlich so 2013, 14, 15, aber so richtig in der Breite, so würde ich sagen 2017, 18, 19 erst aufgeschlagen. Ich weiß, dass da ein großer Bedarf an Tool oder eine Nachfrage war, weil welche Tools können wir denn nutzen? Und du warst relativ früh dann da. Und wie ist das heute? Das würde mich auch noch interessieren. Also ist das jetzt ein Tool heute, 2026, für Seller oder für Vendoren first? Oder ist es für beide zu gleichen Teilen? Nutzbar sind es eigentlich zwei Tools, weil die Anforderungen sind ja oft sehr unterschiedlich.
Ja, das stimmt. Das Ganze ist ja vor allem halt, war ja auch technisch am Anfang ein Seller-Only-Tool, weil damals gab es die sogenannte MWS-Schnittstelle und die war halt wirklich tatsächlich Seller-Only und die Vendoren hatten, glaube ich, vielleicht hier und da mal eine EDI-Integration und das war es dann auch schon. Ne? Also für die gab es gar nicht irgendwelche Daten. Und das hat sich jetzt deutlich geändert, nachdem Amazon die MWS-Schnittstelle in Rente geschickt hat, kam ja die Selling-Partner-API. Und die wurde schon von Beginn an eigentlich von beiden Seiten gedacht, also sowohl Seller als auch Vendoren. Und das hat uns natürlich auch sehr viel geholfen, dann auch nochmal entsprechende Daten dann auch für Vendoren reinzuladen. Man muss aber auch sagen, Stand heute ist es immer noch so, dass Vendoren immer so ein bisschen scheinbar auf der API-Seite so ein Afterthought sind. Also das Gefühl, dass immer noch mehr Features für Seller rauskommen. Und Vendoren, ja, das stimmt, so, das machen wir dann nächstes Jahr irgendwie so. Ne? Also die werden immer noch so ein bisschen, zumindest in der API, so ein bisschen zurückgestellt. Stimmt jetzt auch nicht für jeden Bereich, aber das hat uns auf jeden Fall geholfen, dann auch die Vendoren stärker einzubinden. Denn in der Tat war es so, dass wir anfangs wirklich fast nur Seller hatten. Dann kamen so die ersten Vendoren und dann haben wir gesagt, ja, wie können wir die denn irgendwie zu glücklich machen? Dann haben wir zumindest für die haben wir dann damals so ein Feature gebaut, das nannte sich dann Watchlist. Ja, da konnten die dann ihre Produkte reinladen und alle Informationen, die irgendwie öffentlich verfügbar sein, haben wir dann da angezeigt. Aber wir hatten jetzt nie eine Integration irgendwie in die Umsatz- oder Absatzdaten. Das hat sich, wie gesagt, stark geändert dann mit der Selling Partner API. Da können wir jetzt, das ist auch unsere wesentliche Datenquelle, auch diese Daten rausholen. Und seitdem sind wir eigentlich, oder auch ein Seller-Vendor-Tool. Ich glaube, von der Kundenzahl ist es fast sogar ungefähr 50-50, würde ich fast sagen, bei uns. Wobei wir natürlich jetzt merken, dass natürlich die größeren Umsatzvolumina bei den Vendoren liegen. Und die sind natürlich auch für uns, interessantere Kundengruppe. Trotzdem ist es halt auch so, dass viele Vendoren natürlich auch vielleicht noch ein Hybridmodell fahren und einen Seller-Account haben. Und die wollen natürlich beides sehen. Also wir müssen wollen auch weiter beides abdecken und bauen weiterhin Features sowohl für Vendoren als auch für Seller. Und manche Sachen, wie zum Beispiel Listings, die funktionieren zum Glück über die API gleich für Seller und Vendoren. Im Detail hier und da leicht unterschiedlich, aber die API ist die weniger. Also wenn wir da was bauen, dann gilt das meistens dann auch für beide. Ja. Insofern versuchen wir beide Kundengruppen glücklich zu machen. Und legen jetzt aber, oder die letzten Features waren vielleicht dann hier und da dann doch eher Vendor bezogen, weil da halt auch mehr neues Technik von der, also neues von der API-Seite kommt. Ja, das heißt, für Seller sind die APIs relativ stabil seit langem. Da konnten wir schon immer auf Umsatzdaten zugreifen, auf Lagerbestandsdaten. Da tut sich auch nicht allzu viel. Da gibt es da auch hier und da mal was Neues. Aber hier und da kommen jetzt mal neue spannende APIs raus auf die Vendoren und dann gehen wir da natürlich.
Ja, das heißt, da will ich mal kurz direkt reingrätschen in die Features. Also du hast gerade Listings gesagt und heißt das, dass so ein bisschen, dass euer Tool praktisch auch, dass ich die Listings aus eurem Tool rausmache, dass ich meine Kerndaten praktisch in Analytics wie ein PIM-System, also das praktisch ein PIM-System ist, nutzen das Vendoren so?
Genau, also da geht es auf jeden Fall mehr hin. Und wie gesagt, anfangs haben wir uns ja selber mehr so als Monitoring-Tool beschrieben, ne, wo wir gesagt haben, wir gucken, was ist und sagen dir Bescheid, wenn irgendwas anders geworden ist. Und mittlerweile gehen wir mehr und mehr dahin, auch Dinge zu ändern. Und da gehört ganz wesentlich auch der Content dazu. Und angefangen haben wir halt so mit den Klassikern, ne, Titel, Bullet Points, Bilder etc. Und da gehen wir jetzt immer tiefer ins Listing rein eigentlich, sodass wir jetzt heute auch das komplette Listing aktualisieren können. Und da spielt natürlich auch AI eine große Rolle. Kommen wir vielleicht später gleich nochmal zu. Aber in der Tat ist es so, der Kunde kann bei uns, sag ich mal, seine Soll-Daten hinterlegen. Wir prüfen die regelmäßig. Und wenn sich da eine Änderung ergibt, kann er auch direkt einstellen, wenn sich da was ändert, dann bitte einmal korrigieren. Ne? Und so greifen wir dann auch aktiv in die Listings ein oder wir zeigen ihm, wo Amazon auch selber zurückspielt. Hier, bei deinem Listing gibt es die und die Probleme. Und dann machen wir das zum einen Transparenz. Zum Beispiel spielt Amazon Transparenz zurück, wo es ein Profitabilitätsproblem sieht bei Vendoren. Zeigen wir das an, vergleichen das auch mit der Buybox-Situation. Die können wir ja auch auslesen. Dann können wir auch begründen und zeigen, warum hast du denn gerade keine Buybox, wenn es da einen entsprechenden Grund für gibt. Und das zeigen wir auch an und bieten auch entsprechende Lösungen an, also auch den entsprechenden KI-Bots, die dann helfen, entsprechende Probleme im Listing dann vielleicht zu fixen, wenn irgendwelche Lichtfelder fehlen. Also, und ich glaube, da geht die Reise insgesamt
mehr. KI-Mitarbeiter.
Ja, genau. Also unser Wunsch ist eigentlich, dass unser Kunde praktisch jemanden an die Hand bekommt, wie so eine Art Mitarbeiter oder eine ganze Flotte von Mitarbeitern, die ihm wirklich im Tagesgeschäft helfen können. Ne? Und jetzt gerade war ja das beste Beispiel, irgendwie jetzt kamen ja diese Artikel-Highlights, große Änderungen im Bereich Titel bei Amazon. Du hast jetzt irgendwie 1000 Produkte in 10 Märkten und jetzt stehst du da, ne, und musst irgendwie alle Titel auf 75 kürzen, diese Artikel-Highlights einführen. Das geht ja fast nur mit AI.
Ja, und dann haben auch alle, ich hoffe, dass es auch alle so gemacht haben,
Ja. Und dann haben wir natürlich relativ schnell entsprechend einen Prompt gebaut, weil die Infrastruktur war bei uns schon da, wo sie sagen können, hier, geh bitte alle Titel durch, pass die an, mach einen Vorschlag. Der Kunde kann dann bestätigen und dann so kommt man dann halt auch schnell durch. Und ich glaube, da geht die Reise generell mehr hin. Und ja, aber jetzt sind wir schon tief im Thema AI. Ich will jetzt nicht vorpreschen, aber so.
Ja. Genau. Aber ich will noch mal da kurz reingrätschen. Ja, also Listing gerne. Und PIM-System. Das heißt, meinst du, es gibt auch Vendoren, also Seller kann ich mir vorstellen, dass das führende System, der Single Point of Truth, dass der Kern der Produktdaten in deinem Tool gehostet ist? Gibt's das? Weißt du so das? Oder ist das doch eher was, wo ich es noch mal abgleiche mit der Originaldatenbank, zu der ich sage, das hier ist mein Point of Truth, wenn man das hat? Hoffentlich.
Genau, also so weit würde ich noch nicht gehen, dass wir sagen, wir haben das 100% des Listings bei uns hinterlegt oder irgendeine Form von PIM-System angeschlossen. Die Frage kommt immer wieder mal von Kunden, können wir auch unser PIM-System bei euch andocken und die Daten da irgendwie reinnehmen? Das haben wir bislang noch nie gemacht. Ich bin da aber mittlerweile offen für, weil die Frage schon hier und da mal öfter kam. Bräuchte nur mal jemanden, der da Lust zu hat, das mit mir zusammen dann zu entwickeln. Das wäre dann wahrscheinlich auch nicht so schlimm. Aber mittlerweile, was wir speichern auf unserer Seite, sind so Dinge wie Titel, Item-Highlights, Bullet-Points, die Produktbeschreibung, die Bilder und auch lokal, also für den jeweiligen Marktplatz. Und ich glaube, die Varianten kann man bei uns komplett ablegen, inklusive Varianten-Design und den angezeigten Sachen. Das wird immer mehr. Also heute können wir halt auch den Twister reparieren. Das ging vor der Zeit halt nicht. Da haben wir überwacht, weil hier da ist eine Variante rot, ist gerade ausgestiegen irgendwie, oder ist weg oder ist jetzt irgendwie einzeln verfügbar. Und heute kann der Kunde bei uns auch komplett sein komplettes Variantendesign hochladen und inklusive aller Varianten. Und dann, wenn da was kaputt ist, dann spielen wir das halt wieder zurück.
Ja.
Und das wird, glaube ich, immer mehr. Aber es ist noch nicht so, dass wir 100% das komplette Listing abdecken.
Okay. Aber dann nochmal on point zur DNA. Also, was würdest du sagen? Ist die Überzeugung, die in deinem Tool steckt, die vielleicht in anderen Tools nicht so ausgeprägt ist? Was ist das? Kann man das sagen? Gibt es so einen Kern, wo du sagst, okay, ja, das ist unsere Base, das andere decken wir auch ab, aber von hier kommen wir. Kann man das sagen?
Ja, ich glaube, wenn ich da eine Sache nennen müsste, dann wäre es das Thema Content. Also ich glaube, dafür nutzen uns oder schätzen uns die meisten, ohne jetzt zu sagen. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir versuchen natürlich, alles abzudecken. Wir versuchen irgendwie auch einen Blick auf Advertising zu geben, auf Lagerbestand, auf Performance, die Hinweise und einiges mehr. Aber wenn ich jetzt eine Sache nennen würde, dann wäre es wahrscheinlich der Bereich Content, weil wir da in der Vergangenheit echt viel investiert haben, auch was das ganze Thema AI-Unterstützung angeht, etc. Aber trotzdem, die Kunden verlangen heute eigentlich alles. Also ich glaube, mit einem reinen Content-Tool kämen wir jetzt auch nicht mehr ganz zurecht. Dann würde ich sagen, ja, wo sehe ich jetzt hier meine Umsätze? Wo kann ich sehen, wie die letzte Woche lief und so? Also man muss schon alles anbieten. Und auch da entwickeln wir uns ja weiter. Aber ich glaube, so Content-Alerts, auch wenn man das so irgendwie nennen möchte, das sind ja echt ganz gut.
Ja. Und wenn jetzt bei dir jemand anruft und das Tool oder sich dafür interessiert, das buchen möchte, wenn du so einen typischen Kunden beschreiben kannst, nehmen wir mal die Vendoren, weil die Hörer sind die Vendoren, die entweder Seller werden wollen oder Vendor sind. Wo stehen die typischerweise mit ihrem Geschäft, wenn sie zu dir kommen mit dem Tool?
Das sind häufig alle schon sehr erfahrene Vendoren. Ich glaube, da fängt jetzt keiner gerade bei Null an und sagt, ich bin jetzt gerade Vendor geworden und heute ist es cool. Ich glaube, das hatten wir irgendwie seltener. Also das sind alles schon Marken, die schon häufig etabliert sind, lange dabei sind, die man vielleicht auch als Kunde häufig als Konsument irgendwie kennt. Und die haben halt häufig das Problem der zunehmenden Komplexität. Denn man darf sich, also häufig sitzt ja auf der Vendor-Seite dann meistens eine Person, vielleicht auch mal zwei oder so. Mit Glück haben die vielleicht ein kleines Team, aber es ist ja häufig ein Einzelkämpfer-Business. Ne? Und die kümmern sich dann plötzlich um 1.000, 5.000, 10.000 Produkte pro Marktplatz. Mhm. Die Märkte werden immer mehr. Die Komplexität wird immer höher. Die können gar nicht mehr überall alle Augen haben. Und die suchen natürlich dann irgendwie ein Tool, was denen so ein bisschen den Überblick zurückgibt. Ja. Und das versuchen die halt dann für die irgendwie zu sein. Und das ist aber, glaube ich, ein Thema, was hat jeder Vendor. Ne? Manche Vendoren haben dann unterschiedliche Herausforderungen oder gerade Themen vor der Brust. Der eine macht irgendwie mehr Advertising gerade oder der andere hat den Fokus, ich muss meinen Katalog aufräumen. Der dritte sagt, ich will meinen Content voranbringen. Der vierte sagt, ich will A-Plus-Content jetzt mal irgendwie nach vorne schieben. Also die Anwendungsfälle sind immer gleich, aber so die Komplexität, mit denen haben sie ja alle zu kämpfen. Ne? Die müssen alle irgendwie gucken, welche Produkte sind gerade nicht mehr verfügbar, wo haben wir die Buybox verloren. Wo hat sich Amazon komplett aus dem Listing verabschiedet? Wo sind meine Purchase Orders gerade irgendwie eingebrochen? You name it. Ne? Mhm. Und da gibt es natürlich so einen Grundsatz an Themen, die, glaube ich, alle haben.
Ja, mit dem Pain. Und dann vielleicht auch noch mal ganz konkret. Also ist klar, da, jeder ist anders. Also ich glaube, ich habe auch noch mal ausgemacht, sind auch unterschiedliche Arten von Anwendern auf Herstellerseite. Da gibt es das Thema Logistik Finance, gibt das Thema Content, es gibt das Thema Dashboard, Monitoring, Reporting. strategische Entscheidungen. Eigentlich drei unterschiedliche Typen, die aus meiner Sicht da sitzen, es nutzen. Aber wenn du das sagen kannst, was glaubst du, dein typischer Kunde, wenn der das Tool montags, wenn Bestelltag bei Amazon ist, oder dienstags von mir aus, wenn kein Bestelltag, wenn er das öffnet, was macht er in den ersten 5 Minuten? Wofür wird das genutzt? Hast du eine Idee oder weißt du das sogar?
Oh, ehrlich, darf ich gar nicht zugeben, ne? Aber so richtig tracken tun wir das Userverhalten in unserem Tool nicht, dass ich sagen könnte, irgendwie 80% machen das und 70% das. Wir sehen natürlich schon, welche Seiten häufig aufgerufen werden und welche nicht. Ne? Aber ich glaube, der typische guckt vielleicht erstmal so auf seine groben Dashboards, ne? Und sieht mal so, wie er ist da irgendwie ein komischer Verlauf im Umsatz. Ne? Und wenn er da irgendwas sieht, dann überlegt er vielleicht irgendwie, was ist denn da die Ursache? Und dann geht er vielleicht auf die Produktliste und filtert mal so ein bisschen nach Umsatz, Absatzveränderung etc. Ne? Oder er hat vorher eine E-Mail bekommen. Wir schicken ja jeden Tag irgendwelche Alert-E-Mails raus, wo dann drin steht, hier übrigens, die und die Produkte sind nicht mehr verfügbar. Und wenn da ein Topseller dabei ist, dann geht er natürlich auf Ursachenforschung, ne, und will rauskriegen, woran liegt es denn. Ja? Und dann versucht er da vielleicht ein paar mehr Insights bei uns zu finden. Was wir auch gebaut haben mittlerweile, ist halt ein KI-Agent, der genau diese Aufgabe macht. Das heißt, dem kannst du sagen, hier, gib mir mal mein Briefing für letzte Woche, was ist passiert. Und der geht dann los und durchsucht alle Datenquellen. Und das können diese KI-Agenten ja super. Ne? Also wir haben jetzt gerade auch die Version 2 unseres Agenten rausgebracht, der noch mehr Zugriff hat auf die eigenen Nutzerdaten. Und der guckt sich dann Umsätze an, Absätze, erstmal auf einer Top-Ebene. Dann merkt er vielleicht, oh, Deutschland, da hat sich was verändert. Dann geht er in Deutschland tiefer rein. Und dann sieht er, okay, bei den und den Produkten hat sich was verändert. Dann geht er in die Produkte tiefer rein und guckt Conversion-Rate, Sessions, Traffic, Advertising etc. und versucht irgendwie Ursachenforschung zu betreiben und kommt dann mit einem Report zurück und sagt dir, lieber Frank, mir ist Folgendes aufgefallen. Und das ist natürlich auch ein Gamechanger, wo du vorher halt selber als erstmal recherchieren musstest oder schlimmstenfalls der Chef kommt zu dir und sagt, ey, irgendwie sind unsere Umsätze zugegangen, was ist der Grund? Und dann bist du selber unterwegs und ich glaube, da kann ja KI halt eine super Rolle spielen.
Ja, ja, definitiv. Zu KI würde ich dich gleich auch noch mal ein paar Sachen fragen. Du bist ja für mich eine Speerspitze und vorne dabei, wenn es darum geht, bei den neuen Entwicklungen aufzunehmen oder wie ein Magnet, der da vorne auf der Speerspitze sitzt und weit vorne Dinge aufwendet und wahrnimmt, komme ich gleich nochmal drauf. Aber gibt es vielleicht noch, wenn ich jetzt dann nochmal das Tool, so, ich will so ein bisschen rausarbeiten, was es ausmacht, im Verhältnis auch zu anderen Tools. Ich habe den Content, habe ich verstanden, dass da der Fokus die große Stärke ist. Und gibt es vielleicht noch andere Features, wo du sagst, okay, das können wir besser als, das können wir wirklich gut, besser ist, das können wir wirklich gut, auch im Vergleich zu anderen Tools unter Umständen, wobei es schwer ist, da Vergleich zu ziehen, das weiß ich.
Genau, ja, also muss ich auch vorausschicken, ich kenne die anderen Tools nicht im Detail, deswegen würde ich mir jetzt auch nicht anmaßen.
Deshalb musst du sagen, was können wir gut?
Genau. Genau, ich sage einfach mal, wo ich glaube, dass wir auch viel positives Feedback kriegen. Also so ein anderer Ansatzpunkt ist vielleicht auch das ganze Thema Performance messen. Und da gibt es auch zwei Gruppen von Usern. Die einen sagen, ich will hier ein Tool, das muss einfach sein. Und das ist auch so ein bisschen unsere DNA. Wir wollen es immer versuchen, auch einfach zu gestalten. Das fängt beim User-Interface schon an. Die Leute sollen nicht lange überlegen müssen, wo sie jetzt klicken müssen, um irgendeine Information zu bekommen. Und dann gibt es aber trotzdem auch den Power-User, sage ich mal. Der hat ganz konkrete Vorstellungen, wie das hier auszusehen hat. Und da haben wir halt irgendwann gemerkt, Mensch, also egal wie wir unsere Dashboards bauen, wir werden nie allen gerecht. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben dann eine Integration geschaffen zum Tool, das nennt sich Metabase. Das kann man an seine eigene Datenbasis andocken. Und dann kannst du da wie in PowerPoint oder kann man es auch vergleichen wie Google Looker hieß es früher, ich glaube heute heißt es Google Data Studio, da kannst du dann halt wirklich Drag and Drop dir deine Diagramme, Tabellen dahin ziehen und so gestalten mit den Daten, die du da sehen willst, mit Filtern und Verknüpfungen etc. Also so ein bisschen, ja, so eine Mischung aus Excel und PowerPoint, könnte man sagen. Mhm. Und damit bauen sich manche Leute wirklich genau ihre Berichte, mit denen sie dann irgendwie in ihr Weekly, Monthly Review Meeting gehen und sich dann da entsprechend die Daten dann so zusammengebaut haben, wie sie es brauchen.
Ja.
Und ich glaube, da sind wir auch nicht schlecht drin, weil das Tool ist eine sehr gute Mischung zwischen, es erlaubt sehr komplex, also es erlaubt volle freie Anpassung, man kann wirklich fast alles machen, ist trotzdem noch relativ einfach. Also es ist
übersichtlich.
Power BI. Ja, genau. Mhm. Aber ich meine, da gibt es auch andere Tools, die, glaube ich, da in diesem Power BI einen guten Job machen. Ich glaube, Catalyst etc. Sehe ich ab und zu mal,
ja,
super, was die auch machen, so im Dashboarding-Bereich irgendwie. Aber da versuchen wir halt auch eine Lösung anzubieten für die Power-User, die sagen, nee, ich brauche da mein eigenes Reporting, das muss.
Ja.
Und dann stellen wir da mehr und mehr eher die Daten bereit.
Ja. Und Gibt es Kunden, die anfragen oder in dem Bereich Amazon, gibt es da Gruppen, für die das vielleicht nicht interessant ist, das Tool?
Also ich sag mal so, manchmal kriegen wir Anfragen von einem Seller, der sagt, ich will jetzt mal ein neues Produkt an den Markt bringen und suche jetzt ein Tool. Und da sagen wir, ich glaube, da lohnt es sich bei uns nicht, weil wir vielleicht auch nicht mehr das günstigste Tool am Markt sind. Ich glaube, da stimmt dann auch Preis-Leistung. Also wenn du nur ein, zwei Produkte hast, dann brauchst du vielleicht auch noch kein Tool generell. So. Mhm. Vielleicht auch nicht unseres. Aber ansonsten betreuen wir vom Einmann-Seller bis zum Weltkonzern eigentlich ganz unterschiedliche Marken. Dann würde ich da, glaube ich, gar nicht mehr rausnehmen. Ich glaube, was alle gemeinsam haben, ist so ein bisschen das Thema Komplexität. Irgendwann merken die halt, ich habe meine Augen nicht mehr überall, ich kann nicht mehr überall hingucken und da brauche ich jetzt irgendeine Lösung.
Ja.
Und wir wachsen da ja auch mit. Also wenn man jetzt weniger Produkte hat, ist das wohl auch weniger teuer. Wenn man sehr viele Produkte hat, ist es bei uns ja ein bisschen vom Pricing her entsprechend gestaffelt. Insofern schließen wir niemanden von Anfang an aus. Ja.
Okay. So, dann habe ich das soweit verstanden. Und dann ist natürlich noch interessant zu den Datenpunkten. Also so ein Tool, die Qualität von einem Tool steht und fällt natürlich mit der Qualität der Daten, die da reingehen. Kannst du das sagen, wie ihr an die Daten dazu kommt? Ist das im Grunde über eine API, sind das Zahlen? Das natürlich auch. Man kann ja auch ARA schon als ein eigenes Tool fast sehen mittlerweile. Was sind die Quellen für die Daten? Kannst du dazu was sagen?
Genau, das sind im Wesentlichen zwei große und das ist auch kein Geheimnis. Auf der einen Seite die Selling Partner API. Das ist ja Amazons offizielle API für ihre sowohl Seller als auch Vendoren. Da kann man sich randocken als Toolanbieter, sodass wir im Namen der Kunden die Daten dann abfragen können. Und das ist unsere Quelle Nummer eins, weil das sind die Original-Amazon-Daten, die wir dann auswerten. Aber auch die muss man natürlich zu interpretieren wissen und verstehen, was heißen dann die unterschiedlichen Werte und was sollte man vielleicht besser nicht mixen oder denn manchmal bekommt man ja das gleiche Datum irgendwie aus unterschiedlicher Sicht so ein bisschen präsentiert. Insofern, auch wenn es jetzt einfach klingt, man muss schon ein bisschen reingucken. Die zweite große Datenquelle ist natürlich die Advertising API. Die ist nochmal separat. Das heißt, alles, was Advertising ist, Sponsor Product, Sponsor Brand, Sponsor Display, DSP, you name it, das ist die andere große API, die wir anzapfen. Und da holen wir uns auch dann jeden Tag die Daten, um auch den Bereich abzudecken. Muss man auch dazu sagen, wir sind kein Bidding-Tool etc. Wir lesen tatsächlich nur, ja, man kann bei uns auch die Gebote verändern oder mal eben ein unprofitables Keyword abschalten. Das schon. Aber wir sind jetzt keine Gebotsoptimierung, die jetzt automatisch Kampagnen anpasst. Mhm. Ich glaube, das, wenn man so wollte, das ist nicht unsere Stärke. Da gibt es auf jeden Fall bessere
Spezialtools auch für, ne?
Ja, würde ich, glaube ich, auch sagen. Da würde ich, glaube ich, auch immer ein Spezialtool irgendwie nehmen, weil die sind darauf spezialisiert, die machen nichts anderes. Und das ist halt auch eine gewisse Komplexität. Wenn wir uns die jetzt auch noch mal anziehen, ich glaube, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir uns da vielleicht auch ein bisschen übernehmen. Stand heute. Vielleicht holt man sich mal irgendwann einen Produktmanager, der wirklich nur das Thema macht. Das ist was anderes. Aber das würde ich mir jetzt persönlich jetzt nicht noch aborden wollen. So, und dann sage ich mal so, vielleicht gucken wir auch hier und da mal bei Amazon vorbei, selber auf dem Marktplatz und schauen mal, wie dann der Titel so aussieht. Ne? Aber ich glaube, im Wesentlichen Selling Partner API, Advertising API, das sind so die beiden großen.
Okay. Ja, danke. Hast du sonst noch was, was die Hörer noch über das Tool wissen sollten, was dir einfällt? Weil ich würde ansonsten in den nächsten Blog, ich möchte nämlich von dir auch gern wissen, wie du gerade diese turbulenten Zeiten wahrnimmst, in denen durch KI plötzlich neue Werkzeuge, neue ganz neue Arbeitsweisen entstehen und mit welchen Themen Vendoren sich so rumschlagen aus deiner Sicht, würde ich gerne noch zum Abschluss mit dir drüber sprechen. Aber hast du noch was das Tool betrifft, was du gern sagen möchtest, was ich vielleicht nicht abfragen konnte?
Ja, also ich glaube, für Vendoren gerade sehr interessant ist das ganze Thema so Vendor-Invoices, Shortage-Claims. Da investieren wir gerade viel Zeit rein, weil da gibt es jetzt eine neue API, die wir zum ersten Mal anzapfen können. Und da kriegen wir auch zum ersten Mal ein bisschen mehr Transparenz rein in die ganzen Themen. Alles, was Amazon dir noch so in Rechnung stellt, neben der Bestellung, sage ich mal. Kostenzuschüsse, Preisanpassung. Also alles, was man irgendwo sieht, weil das ist ja sehr transparent und das ist vor allem auch für die Buchhaltung, glaube ich, echt interessant mal zu verstehen, weil die Vendoren kriegen ja immer regelmäßig einfach so ein paar Zahlungen aufs Konto. So, und da wird ja alles gemischt. Da ist ja dann irgendwie, auf der einen Seite begleichen sie damit deine Bestellungen, auf der anderen Seite ziehen sie dir noch 20 Konditionen irgendwie ab. Und das auseinanderzudröseln, da investieren wir gerade viel Zeit, um dem Vendor zum ersten Mal auch so eine richtige P&L mal hinzulegen und zu sagen, guck mal hier, das könnte dein Deckungsbeitrag sein, nach Abzug aller Sachen. Und das ist relativ neu noch, da investieren wir gerade viel Zeit rein. Und das andere Thema...
Gibt es das schon? Gesprochen.
Ja, gibt's schon.
Also kann man, ich glaube, fast jeder Hörer wird da wahrscheinlich Baros für diese Disziplin dann wahrscheinlich im Kopf haben. Genau. Ne?
In dem Bereich geht es in die Stadt rein, ohne dass wir jetzt sagen könnten oder behaupten würden, dass wir Baros ablösen können. Aber unser Anspruch ist da natürlich schon, sage ich mal, vielleicht auch mal irgendwie eine vergleichbare Leistung
abzuliefern. Ja.
Also. Genau. Und das zweite Thema ist natürlich KI. Du hast es schon angesprochen. Ne? Also das transformiert, glaube ich, auch unser Tool gerade enorm. Und auch bei uns gibt es jetzt ein Chat-Interface, sodass man mit seinen Daten da chatten kann. Und da geht es auch weiterhin. Und dass wir, also ich glaube, momentan ist es eher so reaktiv. Du kannst bei uns chatten, du kannst Aufträge erteilen, kannst mal hier bitte das Listing optimieren, kannst mal bitte irgendwie den Titel da anpassen. Kannst du mir mal eben sagen, bei welchen Produkten ich irgendwie ein Problem habe, fass mal bitte das und das zusammen, wo habe ich keine Ahnung. Also du kannst ihn wirklich alles fragen, weil er hat fast Zugriff auf alle Daten. So, und das ist so die reaktive Seite. Ne? Das heißt, du kannst irgendwie was anstoßen. Ja, und wir gehen jetzt mehr und mehr dahin, dass das Ganze vielleicht auch mal eher so ein proaktiver Mitarbeiter wird. Es fängt an, dass du jetzt einen Workflow einrichten kannst, der sagst, jeden Morgen hätte ich gerne mein Briefing, dass du mir sagst, was hier passiert ist, wo ich hingucken muss. Ne? Und ich glaube, da geht es mehr und mehr hin, dass diese Agenten mehr und mehr auch proaktiv
echte Mitarbeiter werden.
Echte Mitarbeiter werden, die dann halt bestimmte Themen vielleicht mal abnehmen, sei es in der Recherche, aber auch konkret in der Umsetzung. Ne? Also warum gibt es nicht irgendwann Agenten, die dann mal eben für deinen neuen Marktplatz Frankreich, den du jetzt bespielst, mal den kompletten A-Plus-Content bauen, inklusive Bilder. Mhm. Ja, also da sind wir ja schon relativ weit. Man kann schon bei uns einen A-Plus-Content bauen. Die Image-Pipeline fehlt noch so ein bisschen. Wir können zwar einzelne Bilder mit KI erzeugen, aber noch nicht für A-Plus, aber das ist ja auch nicht mehr weit. Also und so diese ganzen Bausteine, die wir jetzt haben, ich glaube, die alles, was über die Benutzeroberfläche schon geht, bei uns stellenweise, das muss eigentlich auch ein Agent können. So.
Ja.
Also das ist mein Ansatz. Und dann gibt man da halt, hat man vielleicht am Ende so ein Team, jeder hat so seine Rolle und der kann dir dann irgendwie, der eine ist dann Finanzanalyst, der sagt dir dann jeden Tag, wie es gelaufen ist, der andere ist ein Content-Analyst, sagt dir, wo du vielleicht nochmal A-Plus-Content nachziehen solltest oder was auch immer. Und ich glaube, da geht die Reise mehr hin.
Da geht's hin, ne? Das ist nicht nur meine Social Media in meinem Feed, dass mir da Leute irgendwelche KI-Mitarbeiter bauen und verkaufen wollen, sondern es geht tatsächlich dahin, ne?
Das, ich glaube schon. Ja. Ich glaube, natürlich ist es noch nicht, sind wir noch nicht so weit, aber ich glaube, das wird, glaube ich, da überlegen wir ja auch intern bei Analytics, wie können wir unsere internen Prozesse auch mit KI unterstützen. Klassisches Beispiel Kundensupport. Ne? Wir haben uns jetzt einen Support-Bot gebaut, der, wenn die Kundenanfrage reinkommt, dann fängt der an zu recherchieren. Ne? Der Kunde sagt, XY funktioniert nicht. Dann geht er hin und guckt sich in unsere Codebasis an, guckt in seine Daten rein, was auch immer. Und macht eine Erstanalyse und das ist erschreckend gut. Also
ja.
Da, da hätte ich vorher vielleicht eine Stunde investiert, um mir das alles so zusammen zu suchen und zu gucken, was ist da los, warum hat das nicht geklappt, komisch. Das macht er dir in 5 Minuten fertig. Dann kommt der Coding-Agent und baut den Fix ein. So.
Ja.
Also da wird aus dem Prozess, der vorher vielleicht 1-2 Stunden gedauert hat, plötzlich eine 10-Minuten-Nummer und am Ende kommt noch eine E-Mail raus, die ich immer noch mal, also der schickt keine E-Mails raus, aber der bereitet mir einen Vorschlag vor, ich passe die dann entsprechend noch mal an. Und dann kann ich die rausschicken. Und ich glaube, so werden viele Prozesse intern irgendwann durch KI unterstützt werden oder sogar übernommen. Stichwort Buchhaltung. Ne? Wie viel Zeit investieren wir hier noch in die Belegraussuche, Zuordnung, sind verschiedene. Das kann ja auch super eine AI
machen. Das wird gerade mein erster KI-Mitarbeiter.
Ja, also genau, da arbeiten
wir. Mitarbeiterin wahrscheinlich.
Ja, mit wem
Vera soll sie heißen.
Arbeiten sich alle irgendwelche Tools gerade. Und wir auch. Und wir bauen auch intern so ein Tool, das nennen wir jetzt Analytics OS. Wo wir halt versuchen, intern alle Prozesse im Bereich Vertrieb und so weiter. Also ich glaube, da ist eine Riesentransformation gerade im Gange, die alle mitnimmt. Hat man heute schon einen fetten KI-Mitarbeiter? Ich glaube noch nicht. Aber so, man sieht es auf Prozessebene. Ich glaube, da fängt es langsam an, wirklich relevant zu werden. Und die Frage ist jetzt, und die stelle ich mir auch jeden Tag, wie implementiert man sowas im Unternehmen? Ne? Wie organisiere ich Wissen? Wie organisiere ich Abläufe? Wie stelle ich sicher, dass die Daten sicher sind? Wie stelle ich sicher, dass das Ding nicht amok läuft? Die kann es mehr und mehr unterstützen und helfen, sodass ich mich auf die wichtigen Dinge konzentrieren kann. Und darüber können wir gerne mal quatschen.
Sehr spannend. Gerne.
Eine Antwort zu. Auch nicht, habe ich da ein paar Thesen vielleicht.
Ja, ja, also gerade du als, ich meine, du hast jetzt einen Podcast zum Thema KI, ja auch seit ein paar Wochen, 2-3 Monate, glaube ich, ne?
Ja, hat das angefangen.
Ganz Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
Glückwunsch zum Start, wo es um das Thema KI im Fokus und das Nutzen geht. Wo du, glaube ich, Anwendern weiterhelfen möchtest, die sich mit KI jetzt beginnen wollen zu beschäftigen, was ich jedem empfehlen will. Deshalb ist nochmal interessant, ich will nochmal mich interessiert, wo du jetzt gerade die heißen Trends siehst beim Thema KI. Was sind die Themen, die jetzt wirklich bahnbrechend vielleicht in der Zukunft sehr, sehr relevant werden? Vorher will ich aber auch noch mal zu der Frage, die du da so in den Raum geschmissen hast, also die Unternehmen, ob sie da die KI nutzen wollen und dürfen und so weiter. Also ich kann ja aus der gelebten Praxis einfach sagen, dass also meine Hypothese ist, dass das ist eh schon da und nicht mehr zurückzudrehen, weil die Mitarbeiter privat auf ihren Rechnern, Smartphones und so weiter sowieso KI nutzen in den meisten Unternehmen, die ich kenne, um sich ihre Aufgaben zu erleichtern. Und bei den meisten Unternehmen sind die ganzen Zahlen und Deckungsbeitragsrechnungen und sowieso und solche Sachen, sowieso, irgendwann, wenn sie feststellen, ist sowieso schon alles da draußen. Das ist eh kein Geheimnis jetzt mehr, wo wir uns noch so einen Kopf machen müssen. Man muss eher aufpassen, dass man nicht abgehängt wird. Und dann, wenn die Mitarbeiter das eh schon alle nutzen, dann wird das irgendwann aufgemacht. Das ist meine Vermutung, wie sich das Ganze drehen wird. Aber spannend finde ich jetzt, du bist der KI-Experte für mich. Und die, was siehst du für dicke, nicht Wolken, Chancen oder auch Hindernisse da auf dem Weg im nächsten Jahr liegen, die mit dem Thema KI kommen?
Ja, genau. Also zum Thema Datensicherheit. Wir arbeiten halt mit der AWS Bedrock-Plattform. Das heißt, unsere Daten unserer Kunden schicken wir wirklich nur dahin und nicht an OpenAI oder an Anthropic, weil man da wirklich nicht weiß. Also ja, die sagen schon, wir trainieren nicht auf euren Daten, aber weiß man es genau? Weiß ich nicht. Deswegen stellen wir sicher, dass die Daten unserer Kunden im Amazon-Ökosystem bleiben. Und da gibt es auch eine ganz klare Zero-Data-Retention-Policy seitens Amazon, dass die sagen, nutzen die nicht. So, das vielleicht mal vorweggenommen. Aber das ist natürlich ein wichtiges Thema für Konzerne, denn dieses ganze Thema Schatten-IT, was du gerade dargestellt hast, ich kann mir gut vorstellen, dass es genauso läuft, ne? Weil es halt auch so effizient ist. So, also makroperspektivisch wird natürlich hier Dennis, wie heißt er, Hassamis von, ja, den Namen habe ich falsch ausgesprochen, aber der von Google, der ehemalige bei Google DeepMind, der sagte, KI ist die letzte Erfindung der Menschheit. Ab sofort erfindet die KI alles Weitere. Mit ein paar Ausnahmen wahrscheinlich, ne? Aber ich glaube, also grob gesehen natürlich jetzt jeder Bereich transformiert. Und es werden irgendwie wöchentlich neue mathematische Probleme gelöst, die lange Zeit als unlösbar galten, im Bereich der Medizin, Biotechnologie. Also ich glaube, da wird es schon ordentlich ein paar Einflüsse geben, hoffentlich auch ein paar positive. So, aber vielleicht bleiben wir mal in dem Bereich, in dem wir so sind, irgendwie so im Unternehmen. Und ich glaube, auch da wird auf jeden Fall KI mehr und mehr Einzug gewinnen und wirklich Prozesse ownen und Dinge erledigen, die vorher halt ein Mensch gemacht hat. Das muss man einfach so sagen, denn gerade so im Bereich der Knowledge Worker, was wir ja sind, ne, du, ich, wir klicken hier ein bisschen rum, wir tippen ein bisschen, wir sitzen am Computer, wir machen ja nichts Großartiges und das kann natürlich eine KI sehr gut, die können ja super mit strukturierten Daten umgehen und Informationen wahrscheinlich noch viel schneller und viel besser verarbeiten, als wir das können, wenn man das Wissen vernünftig organisiert. Und ich glaube, das ist so eine Sache, da stehen, glaube ich, gerade viele Unternehmen, ja, wie machen wir es denn jetzt konkret? Ne? Denn da kann ich jetzt irgendwas prompten und so weiter, aber woher weiß er denn, wie das hier bei uns läuft? Und ich glaube, da ist so der erste Schritt, mal so die gesamten Prozesse, die im Unternehmen existieren, mal zu verschriftlichen, wenn man das nicht eh schon gemacht hat, um dem Agenten auch die Chance zu geben, zu lernen, wie läuft denn hier Sales? Wie machen wir denn hier Kundensupport? Wie ist denn hier Buchhaltung? Ne? Wie machen wir denn Monatsabschluss? Und ich glaube, das ist so der erste Schritt, mal dieses ganze Wissen aus den Köpfen zu holen und irgendwo abzulegen. So. Und wo man das ablegt, das macht auch gerade jeder gefühlt irgendwie anders. Ne? Der eine macht es im Google Drive, der nächste im SharePoint, der dritte schreibt irgendwelche Textdateien, irgendwelche Git-Repositories etc. Aber ich glaube, das ist egal, wie man es macht, aber ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung. Denn der Agent ist nur so gut, wie er Zugriff auf die Daten bekommt. Sei es jetzt Wissen oder aktuelle Daten, ne? Umsätze, Absätze, Buchhaltung, whatever. Und das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Also man muss dem Agenten, glaube ich, befähigen, Dinge zu tun, ne? Sei es Daten zu lesen, Daten zu verändern, Dokumente anzulegen, etc. So, wenn man das alles irgendwie zusammen hat, ne? Also den Agenten mit dem richtigen Prompt, mit dem Wissen und den Sachen, die er sich angucken und machen kann, und vielleicht auch ein gutes Human-in-the-Loop-Interface, also sprich, dass da auch vielleicht nochmal ein Mensch irgendwo mal drüber guckt, bevor irgendwas passiert, dann hat man schon die Bausteine zusammen. Das ist gar nicht so mega komplex, also es ist keine Raketenwissenschaft, das merken wir jetzt ja auch in Bioanalytics. Der Agent braucht Zugriff auf die Daten, der muss wissen, was hier wie läuft, der braucht vielleicht auch ein Gedächtnis, dass er sich auch mal ein paar Dinge merken kann, und dann kann der schon sehr effektiv werden. Und ich glaube, das würde halt im Unternehmen auch dann in alle Bereiche irgendwie ausstrahlen. Marketing merkt das schon extrem. Buchhaltung ist hoffentlich bei mir auch mal irgendwann ein Thema, dass ich mal sagen kann, so, das muss ich jetzt nicht mehr selber den Beleg bei Entropic raussuchen für die 20 Dollar Cloud-Mitgliedschaft, keine Ahnung was. Ich glaube, da sehen wir deutlich mehr.
Ja, spannend. Und ich denke, ich könnte jetzt noch tiefer reingehen, vor allem die Frage, was macht das mit den Menschen, wenn ihre Aufgaben abgenommen werden? Also für mich fühlt sich das gerade an, 7-Meilen-Stiefel zu haben. Also du kommst erstmal viel, viel weiter und dann ist das durch dieses exponentielle schnell Vorwärtskommen, da ist der gefühlt der menschliche Verstand irgendwie nicht für gemacht. Aber ich glaube, diejenigen, die in der Lage sind, dann zu verstehen, okay, ich bin jetzt schon da, ich bin nicht hier direkt vor der Nase im nächsten Schritt, sondern mit KI-Unterstützung bin ich da und ich komme weiter. Diejenigen, die geschickt darin sind, werden wahrscheinlich die Gestalter in der Zukunft sein, weil ich denke schon, es braucht irgendwie einen menschlichen, das ist ja nichts, am Ende nichts wert. Das ist, das Roboter für Roboter selbst arbeiten, ist keine Schöpfung drin. Das wird es auch nicht sein. Aber lassen wir uns mal überraschen. Ich wollte zum Abschluss, wir sind jetzt schon mit der Zeit drüber, nochmal die Frage, so ein bisschen provokant, also wenn das so weitergeht mit den KI-Tools und Vibe-Coding überall Einzug, also mehr und mehr, also ich sehe schon so ein paar Neu-Vibe-Coder auch bei Markenherstellern sitzen, die sich da Sachen zusammenziehen, wird es, wenn dort Vendoren-Tools in den nächsten 3 Jahren überhaupt noch brauchen oder zieht man sich das Ganze dann, macht das jeder für sich?
Was total berechtigte Frage. Und da habe ich jetzt auch gerade im letzten Podcast mit dem Simon Markwar von Traffic Design gesprochen, Agentur hier aus Köln. Er hat halt gesagt, HubSpot habe ich mir selber gebaut, haben wir gekündigt. Brauche ich wahrscheinlich nicht mehr. Ne? Ich brauche jetzt meine eigene komplette Sales-Solution, zugeschnitten auf meine Bedürfnisse, nicht hyperindividualisiert. Ne? Und ich habe auch noch jemand anders getroffen, der das Gleiche gesagt. Auch Entwickler, HubSpot, viel zu teuer. Mache ich hier selber. Das sind natürlich auch alles Leute, die schon entwickeln können oder irgendwie einen Entwickler-Hintergrund haben, die tun sich mit sowas natürlich leichter. Aber ich glaube, das Prinzip, glaube ich, ist absolut gültig. Wenn man vielleicht nur Bruchteile einer Software nutzt und sagt, ich nutze da nur 5%, aber das Feature ist echt gut gemacht, da ist die Wahrscheinlichkeit natürlich egal, für welche Software es ist, ne? Sei es jetzt bei uns im Bereich Amazon oder im Bereich CRM oder im Bereich Buchhaltung, was auch immer. Ne? Das kann man sich im Zweifel natürlich auch mal eben, wenn man mal einen Freitagnachmittag ein bisschen Zeit hat oder ein Wochenende, mal eben selber coden. Und das setzt natürlich uns auch als Softwareanbieter unter Druck. Deswegen, glaube ich, beschleunigt sich es bei uns auch gerade so stark. Wir müssen eigentlich immer besser sein als mal so die eben am Wochenende zusammengecodete Geschichte. Aber ich sehe es
halt. Ihr müsst die 7-Meilen-Stiefel auf jeden Fall anlegen. Ne?
Genau. Und dann ist das ein Thema Change. Absolut. Und das merke ich. Und du hast es eben angesprochen. Was macht das mit einem als Menschen? Auch so mental, wenn du da plötzlich 4 Features gleichzeitig programmierst. Das ist schon ganz schön schlauchend irgendwie.
Ja.
Aber das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber da geht es auf jeden Fall hin. Also ich glaube, das.
Können wir auch nochmal tiefer reingehen. Das ist auch meine Erfahrung. Also da würde ich auch gerne nochmal mit dir drüber sprechen. Das würde mich auch wirklich interessieren. Was ich mir gedacht, wie macht der Trutz das?
Das ist ein völlig unterschätztes Thema, hat auch Simon gesagt. Also ich habe ihm so eine ähnliche Frage gestellt und er meinte, du, das erste Thema, was wir angehen müssen, ist Change Management. Weil das ist für viele Mitarbeiter ist das echt ein Stretch. Ne? Jetzt, du hast es mir auch, aber ich glaube, da geht die Reise hin, dass man halt sich mit KI halt deutlich stärker leveragen kann. Du hast es auch im Vorgespräch erzählt, du hast eine komplett eigene Webseite für deinen Kongress gebaut, du hast ein eigenes Ticketsystem gebaut. Das ist das Arbeiten der Zukunft, glaube ich.
Was ich nicht erzählt habe, wie sehr ich mich manchmal verzettelt habe, weil ich dachte, ah, jetzt guck mal, das geht aber so schnell und dann schießt man aber auch so schnell in weite Richtung, ne? Die man noch nicht. Alles natürlich. Und man muss ja immer 20 Minuten oft warten, wenn man dann noch so ein Opus Pro Fable 5 hat, dann in der Zeit macht man, also ich glaube, das ist nicht nur für mich ein
großer Ausfall. 2, 3, 4 an, aber dann wird es halt anstrengend. Aber trotzdem, wir hatten jetzt auch einen Praktikanten hier gerade bei uns, der hat sich ein eigenes Tool gebaut, mit dem er die Content Reels irgendwie auf die Plattform verteilt, sei es bei YouTube, bei Instagram, bei TikTok, glaube ich nicht, aber Facebook haben wir jetzt angeschlossen, dachte ich, Wahnsinn, und wir haben ihm das jetzt nicht gezeigt, aber der war halt so, ja, digital affin, und das ist, glaube ich, so der Stretch für viele Mitarbeiter. Da wird es welche geben, die sind da ganz vorne mit dabei, du, ich, wer auch immer, aber es gibt auch viele, die sagen, Das ist aber ganz schön komplex, was ich da jetzt machen soll irgendwie. Ja. Lassen sich vielleicht jetzt mit ChatGPT eine E-Mail schreiben. Okay, aber da geht es ja noch viel, viel weiter. Ne?
Ja, wenn es einmal in der richtigen Anwendung ist, wird es anders. Ja.
Ja, total. Aber ich glaube, da muss es hingehen. Das ist auch die Idee von unserem Podcast Kontext FM, dass wir genau den Leuten so ein paar Tipps mitgeben wollen, die sagen, ich würde gern mehr machen, ich weiß, da geht mehr. Und ich bin auch bereit, da mutig mal den Schritt zu machen, aber ich brauche vielleicht mal so ein paar Impulse, worauf soll ich achten, wie kann ich loslegen, was kann ich bauen.
Ja.
Und da versuchen wir halt so ein bisschen irgendwie Inhalte zu kriegen. Aber genau das ist gerade, ich glaube, an der Stelle schickt, glaube ich, gerade wieder. So. Und auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, ja, sicherlich wird es Leute geben, die sich Teile unserer Software selber bauen. Aber was man nicht unterschätzen darf, ist auch das ganze Thema Maintenance. Ne? Also wir stecken unheimlich viel Zeit rein, damit die Software einfach läuft und nicht abstürzt und dass die Daten richtig sind. Dass man sich da um das Thema Datensicherheit auch nicht kümmern muss, etc. Und ich glaube, in großen Unternehmen wird das eine Sache sein, die will sich kein Mitarbeiter jetzt erstmal irgendwie dauerhaft anziehen. Dass man sich mal ein Dashboard baut, mal einen coolen Bericht. Ohne Frage, das wird es geben. Aber willst du der Typ sein, der am Ende seine Hand dafür ins Feuer legt, dass du nicht gegen die DSGVO da gerade verstoßen hast oder die Daten sonst wohin gehen? Oder, und das sehen wir halt auch bei großen Firmen, die haben sehr strenge Policies, was das angeht. Und da mache ich mir deswegen jetzt noch nicht so große Sorgen, aber trotzdem, also jeder, der so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen zu viel Zeit hat, der kann sich jetzt wahnsinnig tolle Tools irgendwie auf sich zugeschnitten bauen. Und das ist schon, das verändert die Softwarelandschaft auf jeden Fall.
Okay, danke dir. Sehr erhellend. Also ich denke, ich habe jetzt das Tool und auch die Hörer, das haben Analytics noch ein bisschen besser verstanden. Ich glaube, wir haben jetzt 2026. Wenn für dich als du als Hörer das interessant war, kannst du dich, glaube ich, an über analytics.de weiter informieren und Trutz vielleicht auch anschreiben über LinkedIn. Und ich verlinke das hier in den Shownotes. Dann danke für den Ball, den du eben zugeschmissen hast zu den Vendor-Strategietagen. Also das Thema KI, was wir gerade angerissen haben, das wollen wir im November dann vor allem auch. Das wird ein ganz zentrales Thema bei den Vendor-Strategietagen. Das Thema KI, wie geht's weiter? Wie positioniere ich mich als Marke? Das wollen wir dann diskutieren. Und dann würde ich sagen, danke. Trotz, dass du da warst, hat mich gefreut. Wir haben überzogen. Und ich denke, wir hören und sehen uns in den nächsten Tagen. Und ich würde gerne auch noch mal eine Folge machen, die so ein bisschen über den Tellerrand ins Thema KI geht in den nächsten Wochen, wenn es für dich passt.
Ja, sehr gerne. Beschäftige mich auch gerade sehr das Thema in den verschiedenen Facetten. Und ja, danke, dass ich da sein durfte. Und klar, wer sich das Tool mal angucken möchte, muss keiner die Katze im Sack kaufen. Wir machen immer eine Demo, eine kostenfreie Testphase auch etc. Würde mich sehr freuen. Und bin auch immer total dankbar für Feedback von draußen, was gerade so die Themen sind. Insofern, ja, Frank, vielen Dank, dass ich, wie gesagt, vielen Dank und viel
Erfolg
mit der Fortsetzung der Serie.
Dankeschön.
Ach, eigentlich brauchst du jetzt auch keinen mehr einladen.
Die anderen kommen auch noch. Ja, aber schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke dir.
Ja, sehr gerne, jederzeit wieder. Danke.
Ciao.
Bitte.
Mache ich noch eine Abmoderation, muss ich auch noch. Also, du als Hörer, ich wünsche dir maximale Wirksamkeit in deinem Unternehmen. Viel Erfolg. Danke, dass du uns bis hierhin zugehört hast. Bis zur nächsten Woche. Ciao.